Heute Morgen in eurer Mitte zu sein, zusammen mit euch den Gottesdienst zu feiern und die Namen unseres Herrn und Heilandes anzubeten und zu verherrlichen. Im Namen des Missionswerk Friedensbote möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für diese Verbundenheit, die wir haben dürfen, für die Unterstützung, die uns gibt, finanziell und euren Gebeten. Vor dem Gottesdienst kam eine Dame zu mir und leider, ich bin nicht sehr gut mit Namen. Und dann haben wir darüber gesprochen und sie hat erzählt, dass sie, wie lange sie schon das Missionswerk kennt. Und sie und ihre Freundin aus Detmold praktisch Jahrzehnte schon dafür gebetet und unterstützt. Durch solche Leute werden Missionswerke getragen und das kann man nicht genug schätzen. Vielen Dank dafür. Wenn ich irgendwo predige oder Vorträge mache, dann schauen die Leute erstmal, wenn ich anfange zu reden, von wo kommt der Mann. Irgendwie östlich hört sich das schon an. Und ich sage, ich verrate euch ganz einfach, wie man zu so einem Akzent kommt wie ich. Ich bin in Kasachstan geboren, ich lebte da 16 Jahre. Dann zogen wir für ein Jahr nach Estland, dann kamen wir nach Deutschland. Ich lebte 7 Jahre in Deutschland. Dann gingen wir nach Australien für Missionsvorbereitung für 2 Jahre. Waren 4 Jahre Missionare in Brasilien, dann 10 Jahre in Malawi in Afrika und jetzt bin ich überhaupt froh, dass ich noch Deutsch kann. Ja? Ja. Vor einigen Jahren hatte ich ein interessantes Erlebnis. Ich lebe so in einer Reihe von Reihenhäusern in eine kleine, schöne Stadt Siegburg. Also Hannover ist natürlich groß und beeindruckend, aber Siegburg ist wirklich schön, muss ich sagen. Ja, so. Man hat so eine Burg in der Mitte von der Stadt, da steht ein alter Dominikanerkloster. Neben uns fließt ein kleiner Fluss, heißt Sieg, und von da kommt auch der Name Siegburg. Aber wir haben dazu noch das beste Trinkwasser in Deutschland. Es gibt eine Talsperre, Wannbach-Talsperre, von da wurde auch Trinkwasser für unsere frühere Hauptstadt Bonn genommen, das ist ganz in der Nähe. Und da fahren wir immer mit Gästen hin, wenn wir Besucher haben, weil man zeigt gerne so die schönste Seite der Gegend, wo man wohnt. Und mein Schwager ist mitgefahren dahin, der ganz in der Nähe von mir wohnt, und kam zurück und auf einmal stellte er fest, sein Portemonnaie ist weg. Er war ganz aufgeregt, weil er kurz davor bei der Bank war und hat eine gute Summe runtergenommen. Ich weiß nicht mehr schon warum, was sie kaufen wollten. Und er sofort zurück, er war mit Gästen bei der Wannbach-Talsperre, schaute alles nach, konnte nichts finden, waren natürlich alle ziemlich fertig. 2 Stunden später kommt ein Anruf. Eine Frau ruft an und sagt, ich möchte Herr Winz sprechen. Und das war er, die hat noch ein paar Daten nachgefragt, alles stimmt. Und dann sagte, wir haben das Portemonnaie von ihnen. Er fuhr dahin und dann erzählte kurz, ihr 7-jähriger Sohn war spazieren und hat gesehen, dass er, mein Schwager hat es wahrscheinlich an der Hand und stand so beim Gelände und hat es so einfach auf dem Gelände liegen gelassen. Und der Junge hat es gefunden und seine Mutter gebracht und mein Schwager hat es bekommen und da stimmte alles. Das Geld war drin, kein Cent war rausgenommen. Und mein Schwager war so überwältigt und dankbar und er wollte diesem jungen Mann Geld geben, als Dankbarkeit. Und die Mutter sagt, das kommt gar nicht in Frage. Das ist, was ich von meinen Kindern erwarte. Das ist selbstverständlich, dass sie das Fremde zurückgehen. Das darf nicht bezahlt werden. Und dann schaute ich sie auf ihren Sohn und sagte, ich bin so stolz auf dich, dass du das so gemacht hast. Und in dem Moment habe ich gesehen, die 20 Euro oder was mein Schwager ihm geben wollte, würden nie im Leben für diesen Sohn, für seinen Charakter das tun, was der Lob seiner Mutter, diese Aussage, die sie gemacht hat, ich erwarte das von meinem Sohn und ich bin so stolz, dass er auch danach gehandelt hat. Dieses Erlebnis, das Richtige zu tun, zu gehorchen, eigentlich keinen Vorteil hatte. Er hat das Geld wurde verzichtet. Aber ich weiß, dieses Erlebnis hat für den Sohn, für diesen jungen Mann, für seine Charakterbildung mehr getan, als irgendeine Summe von Geld jemals tun könnte. Die Bibel bringt uns immer wieder diese Wahrheit vor Augen. Wenn wir das tun, was Gott uns sagt, das heißt nicht, dass wir Vorteile haben werden in unserem Leben. Aber die Belohnung, die wir erleben, den Segen Gottes, ist unbezahlbar. Ich denke so an meinen Vater. Als ich 6 Jahre alt war, wurde er 2. Mal verhaftet und ging ins Gefängnis. Er war ein Prediger in einer kleinen Gemeinde dort bei uns im Dorf. Und ich durfte im nächsten 3 Jahre nur 3 Mal besuchen. Und für einen 6-Jährigen ist das eine lange Zeit. 3 Jahre, das ist ein halbes Leben. Und ich erinnere mich, als wir das erste Mal hinfuhren, ich habe so erwartet, jetzt kommt so ein abgemagerter, bedrückter Mann rein. Er sitzt immerhin im Gefängnis. Und auf einmal kommt mein Vater rein, und man hat ihn schon gesehen, dass er im Gefängnis sitzt, aber er strahlte, er freute sich. Und dann jedes Mal, wenn ich ihn besuchte, erzählte er mir viele Erlebnisse, die er mit Jesus dort hatte. War sehr motivierend für mich. Und ein Erlebnis möchte ich einfach weitergeben. Er sagte so ganz am Anfang, als sie reinkamen, die waren 3 Christen zusammen. Und das war ein Gefängnis, wo ungefähr 1200 Sträflinge saßen dort drin. Und die haben so miteinander gesprochen, haben gesagt, wir müssen uns gleich zu Jesus bekennen. Weil das sagt Jesus in seinem Wort, wenn wir uns zu ihm bekennen, wird er sich zu uns bekennen. Weil, warum sollen die Menschen hier rätseln, wieso sind wir anders, wieso reden wir anders, wieso benehmen wir uns manchmal anders, wieso machen wir etwas nicht mit? Wir sollen uns gleich zu Jesus bekennen und dann ist das eine klare Sache. Nun, wie soll man das machen im Gefängnis? Haben sie überlegt und einer hatte Idee und sagte, weißt du, heute beim Abendbrot, wir stehen alle auf und beten. Und dann werden die alle wissen, dass wir Christen sind. Wir beten schon im Gefängnis. Und die Sträflinge, also die Insassen, die aßen in 2 Gruppen, jeweils 600 Mann. Und dann haben die zusammen gebetet, sagte er, ich war schon aufgeregt. Das ist immerhin ein Gefängnis, ne? Das ist nicht so einfach. Aber wir hatten die Überzeugung, das sollen wir tun. Und dann, als sie dann reingingen und das Essen wurde serviert, dann sind wir aufgestanden zu dritten und haben so halblaut gebetet. Und am Anfang sagte er, das war wie eine Bombe eingeschlagen. Ganz still und alle schauen. Und dann brach das Gelächter raus, die haben geflucht, mit Gegenständen geworfen. Und auf einmal steht auf der Top-Kriminelle im Gefängnis, der das ganze Gefängnis von innen regiert. Da gibt es ja auch ganz starke Strukturen. Und die Gefängnisleitung muss bei jeder Veränderung sich mit diesem Mann beraten, sonst läuft nichts. Er ist aufgestanden und schaute so in die Runde. Alle beruhigten sich gleich und sagt, wer hat gelacht? Natürlich, wenn er fragt, dann hat keiner gelacht. Ne? Alle schauen runter, jemand studiert seine Schuhe, der andere bohrt in die Nase. Und dann sagt er, wisst ihr was, ihr seid alle Verbrecher. Ihr sitzt hier, weil ihr das verdient habt. Diese Männer sitzen hier nur, weil sie an Gott glauben. Und ab heute, wenn die aufstehen zum Beten, keiner fängt an zu essen, bis sie gebetet haben. Und alle Mützen bitte runter. Und so ist es 3 Jahre geblieben. Unerklärlich, aber Gott lenkt auch die Herzen von so einem Kriminellen, um für seine Kinder einzutreten. Gott macht das auf wunderbare Weise. Man kann es immer nicht voraussehen oder logisch erklären. Ja, wie soll das funktionieren, wenn ich in diese oder diese Lage mich zu Jesus bekenne oder das Richtige tue, was er verlangt? Wieso kann das gut sein für mich? Doch Jesus bleibt immer treu. Wenn wir das tun, was er sagt, dann werden wir einen Segen erleben, das man nicht bezahlen kann. In menschlichen, in materiellen kann man das nicht messen. Und so ein Beispiel finden wir im Johannesevangelium im Kapitel 2. Ein Ereignis, uns allen sehr gut bekannt, die Hochzeit zu Kana, wo Jesus und seine Jünger mit eingeladen waren. Und ich möchte diesen Abschnitt lesen und dann einige Gedanken mit euch teilen. Johannes Kapitel 2 vom Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach Reinigungssitten der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft haben, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Wir sehen hier ein Ereignis, Jesus ist gegenwärtig, ist eingeladen, er begann seinen Dienst, er war noch nicht so bekannt. Und dann entsteht eine Not. Jesus sagt zu den Menschen, was sie zu tun sollen. Die Not, das Problem ist gelöst und die Name des Herrn ist verherrlicht. Und das Wichtigste ist, im Vers 11 lesen wir, und seine Jünger glaubten an ihn. Wenn man so an Jesus denkt, an seine Mission, das war gar nicht so einfach. Genauso wie heute, man erzählt jemandem von Jesus und die Leute sagen, ja, wie kommst du drauf, dass es die richtige Religion ist? Es gibt so viele Religionen, so viele Richtungen, wie kommst du darauf, dass es das Richtige ist? Damals war es nicht anders. Kommt irgendein junger Zimmermann aus Galiläa und sagt, ich bin von Gott gesandter Messias. Da kann man die Menschen aber verstehen, dass sie skeptisch drauf schauen und sagen, einige sind schon genauso gekommen. Und das war gar nicht gut für das Volk und es hat auch nicht gut geendet. Warum soll das dieses Mal stimmen? Und Jesus lebt über 3 Jahre. Jeder kann ihn beobachten, was er tut, was er sagt. Und am Ende seines Dienstes kann er fragen die Leute und sagen, was habe ich gemacht, das nicht von Gott kommen würde? Und alle Menschen schweigen, sogar seine Feinde. Jesus hat das gelebt, er hat gehandelt und Johannes hat in seinem Evangelium 6, wie er nennt, Zeichen ausgesucht, dass die Menschen, die das erlebt und beobachtet haben, durften überhaupt keine Zweifel mehr haben, Jesus ist der von Gott gesandte Messias. Aber das fängt alles so einfach an. Es ist eine Hochzeit. Und ich weiß nicht, wie die Hochzeiten hier in Hannover, in dieser Gegend gefeiert werden. Ich weiß, in Deutschland manche Hochzeiten laufen ungefähr so ziemlich genau 2 Stunden, plus minus 10 Minuten. Und dann sitzt das Ehepaar im Auto unterwegs zum Flughafen, winken goodbye und die sind in den Flitterwochen. Bei uns im Russlandsdeutschen, die Hochzeiten dauern noch 10 Stunden, 11 Stunden. In Kasachstan, wo ich lebte, in Nordkasachstan, es dauerte manchmal 3 Tage. In Palästina, die Hochzeiten haben so lange gedauert, bis Wein vorhanden war. Und wenn der Wein zu Ende war, war die Hochzeit zu Ende. Und da kann man verstehen, die Situation hier in Kana dort, der Tag, der schönste Tag für dieses Ehepaar werden sollte, wird jetzt ganz abrupt enden. Das große Fest, was so lange geplant war, endet in einem Fiasko, in dem, dass die Gäste auf einmal aufstehen und nach Hause gehen. Es gibt einfach kein Wein mehr. Und die Mutter Jesu merkt das sofort. Sie ist eine Frau und sie merkt sofort, wo was fehlt. Meine Frau glaubt mir das nicht, dass ich oft nicht sehe. Sie glaubt mir nicht, dass ich nicht sehe, dass das Glas bei den Gästen schon leer ist oder die Tasse und dass man nachgießen soll. Aber das sind keine bösen Absichten von meiner Seite. Ich bin einfach nicht so vielseitig begabt. Sie sieht das sofort. Wenn ich nur reinkomme, sie wirft einen schnellen Blick und sie merkt sofort, was fehlt, wo ein Fleck ist oder sowas. Maria merkt, es mangelt an Wein. Und sie wendet sich an Jesus und sagt, tu irgendwas, es mangelt an Wein. Und diese Reaktion, so ähnlich finde ich sehr oft reagieren wir Menschen so. Es ist eine Not, ein Problem in unserem Leben. Leider, meistens haben wir das selber noch verursacht. Aber wir wenden uns ganz schnell zu Gott und sagen ihm, wie er das lösen soll. Wir haben das selber verursacht, aber wir sagen ihm, wie er das lösen soll. Oft spreche ich mit Leuten, die irgendein Problem haben, und ich staune immer wieder, die haben auch immer die Lösungen. Ich frage mich nur, wenn ihr alle Lösungen habt, wieso sitzen wir hier überhaupt zusammen? Und Jesus sagt zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen? Seit wann geben Menschen Gott Vorschläge, wie man Schwierigkeiten, wie man Probleme löst? Und Maria versteht das sofort. Von dem Jesus zu sagen, was er zu tun hat, sie sagt den Dienern, was er euch sagen wird, das tut. Eine komplette Wende im Denken. Ich glaube, so manches Problem würde sich ganz schnell in unserem Leben lösen, wenn wir aufhören würden, Gott zu sagen, was er zu tun hat und wie er uns segnen soll, und das tun, was er uns sagt. Von einem Prediger habe ich das so schön formuliert gehört. Er sagte, wir sollen aufhören zu beten, dass Jesus unser Tun und Schaffen segnen soll. Wir sollen tun und schaffen, was er segnet. Er hat seinen Segen zugesagt für viele Sachen. Er hat gesagt, was wir tun sollen. Wenn wir das tun, ist sein Segen einfach garantiert. Er steht zu seinem Wort. Es ist interessant, überhaupt im Neuen Testament, wenn man so beobachtet, das Wirken Jesu, die meisten Wunder oder fast ausschließlich alle Wunder beginnen mit einem Problem. Jemand ist krank, jemand ist am Sterben, es fehlt etwas, da ist ein Aussätziger, da ist ein Blinder. Und Jesus nutzt diese schwierige Situation, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Sie sagt zu den Dienern, was er euch sagen wird, das tut. Und da stehen diese 6 steinerne Krüge für Wasser, für die Reinigungssitten der Juden. Die Bibellehrer schätzen ungefähr, das waren so 600 Liter, was da reinpassten. Und Jesus schaut auf die Diener und sagt, füllt diese Krüge mit Wasser. Ich weiß nicht, was so durch euer Kopf geht, wenn ihr das liest. Als ich das gelesen habe, mein erster Gedanke war, was hat Mangel mit dem Wein, mit diesem Wasser zu tun? Also in dem Moment sehe ich keine logische Verbindung. Das sind steinerne Krüge für die Reinigung der Sitten. Da wird Wasser genommen zum Waschen. Das sind keine Gefäße, wo man Wein einfüllt. Im ersten Moment macht das überhaupt keinen Sinn. Wir hier im Westen, wir sind sehr stolz darauf, dass wir logisch denken und logisch Probleme lösen. Die Schwäche unserer Logik ist, die basiert immer nur auf den Fakten, die uns bekannt sind. Alles, was hinter der Grenze von dem, was wir erforschen und verstehen können, liegt, das macht für uns alles überhaupt keinen Sinn. Indem, dass ich in vielen Ländern gearbeitet habe, bin ich immer wieder auf dieses gestoßen, auf dieses andere Denken, ganz andere Logik. Ein Beispiel gebe ich euch in Afrika, wo ich gearbeitet habe, viele Jahre. Die Leute bearbeiten den Boden sehr oberflächlich. Und dann nach der Ernte, wo die Trockenzeit kommt, dann wird alles abgebrannt, was auf dem Feld steht. Felder werden angezündet, also wenn man so im Juni, man sieht die Sonnenuntergänge gar nicht. Die Sonne geht irgendwann über den Horizont und dann verschwindet sie, weil so viel Asche in der Luft ist. Alles wird angezündet, die Felder werden abgebrannt. Und wenn ich die Leute frage, warum macht ihr das? Ja, es ist ja einfach, das Feld aufzuräumen. Man zündet an und nachher ist alles sauber. Und die Schlangen sind weg und Insekten sind weg. Das Problem ist, der Boden wird ausgelaugt und die Ernte wird immer schlechter. Man ist angewiesen auf teure Düngemittel, die sich die meisten Menschen gar nicht leisten können. Wenn man ihnen dann sagte, ihr müsst das alles wieder in den Boden eingraben, damit der Boden sich erholen wird, die Leute schauen dich an mit einem seltsamen Lächeln und denken, armer Mann, der hat das immer noch nicht verstanden, dass die gute Ernte von den anderen Geistern kommt. Das mit den Eingraben, das, ja, welchen Sinn hat das überhaupt? Ganz andere Logik. Aber hier haben wir mit jemandem zu tun, der die Welt erschaffen hat, das ganze Universum durch sein Wort erhält. Ob das immer so Sinn macht, was die Bibel uns sagt, das ist zweitrangig. Wenn Jesus uns das klar sagt, auch wenn ich das nicht verstehen kann, wie das funktionieren wird, wir können uns darauf verlassen, dass Gott weiß, was er sagt. Und wenn er das sagt, dann stimmt es so. Jesus sagt, füllt diese steinerne Gefäße mit Wasser. Und das war keine einfache Aufgabe. Wir müssen denken, das ist nicht 21. Jahrhundert in Europa, wo man den Hahn aufdreht und dann füllt man schnell die Wasserkrüge mit Wasser. 600 Liter ist eine Menge. Und wer in Palästina war, der weiß, Wasser ist ein Schatz und der Mangel an Wasser ist groß. Also in Afrika, manche Frauen brauchten Stunden, um irgendwie zu einer Wasserquelle zu gehen, um Wasser für ihre Familie zu bringen. Wasser, das geeignet ist zum Kochen, zum Trinken. In Palästina war damals auch nicht anders und heute nicht anders. Wasser ist eine Mangelware. Wo die nächste Brunnen war, weiß ich gar nicht. Man kann davon gut ausgehen, diese Diener müssten einen ganz schön langen Weg gehen und die 600 Liter Wasser anschleppen. Keine einfache Aufgabe. Die Diener sind gewöhnt zu dienen, die machen das, was Jesus ihnen sagt, was Maria ihnen vorher geraten hat. Alles, was er euch sagen wird, das tut. Und die gehen und die schleppen das an und arbeiten ganz fleißig daran. So wie ich mich selbst kenne, ich denke, ich würde ein Eimer anschleppen, reinkippen und dann schauen, was passiert. Und was würde passieren? Gar nichts. Jesus hat gesagt, füllt diese Wasserkrüge mit Wasser. Wie man so schön sagt, ein halber Gehorsam ist kein Gehorsam. Sehr oft, wir wollen Gott so austesten, so einen kleinen Schritt mitgehen, ein bisschen so tun, was er sagt, und dann schauen, funktioniert das oder nicht. Und dann lassen wir es von vorne oder lassen wir es ganz, wenn es nicht sofort Ergebnisse zu sehen sind. Aber Jesus sagt, füllt diese Wasserkrüge mit Wasser. Und die Diener schleppen, und es ist so schön hier zu lesen, sie füllten es bis oben an. Bis zum Rand haben sie es gefüllt. Keine einfache Aufgabe, aber sie machen genauso, wie Jesus das ihnen sagt. Ich denke an einen Brief, das haben wir ungefähr so vor einem halben Jahr im Januar erhalten, von einer jungen Frau in der Ukraine, in der Nähe von Stadt Belaizerkow, also südlich von Kiew, und sie schreibt, wie sie zur Gemeinde gekommen ist. Sie sagt, ungefähr vor 6 Jahren erlebte ich eine große Krise in meinem Leben. Ich hatte einen Freund, wurde schwanger von ihm. Er bestand darauf, ich sollte das Kind abtreiben. Ich konnte nicht übers Herz bringen. Daraufhin hat er mich verlassen. Und so kam ich nach Hause, mein neugeborener Sohn, ich hatte keine Arbeit, war in einer großen Not. Und auf einmal kamen die Leute von der Gemeinde vorbei, brachten mir, wir haben so eine Aktion von Herz zu Herz vor Weihnachten, und da versucht man den bedürftigen Familien zu helfen mit Lebensmitteln, mit Kleidern und ähnlichem Spielzeug für die Kinder zu Weihnachten. Und so haben sie ihr so ein Paket gebracht, Kleider für ihren neugeborenen Sohn. Und sie sagte, ich schaute mir das alles an und dachte, diese Sektierer, die wollen meine Not ausnutzen, um mich irgendwie in ihre Sekte zu locken. So geht das nicht. Dann sagte ich, war sehr abweisend und unfreundlich zu ihnen. Die gingen. Doch nächstes Jahr kamen sie wieder. Sie sagte, ich war genauso abweisend. Nächstes Jahr kamen sie wieder. Sie sagte, nachdem sie 5. Mal kamen, habe ich mir gedacht, was bewegt diese Leute überhaupt? Warum machen sie das? Jedes Mal, wenn sie kommen, ich bin unfreundlich, ich zeige keine Dankbarkeit, kein Interesse an ihnen, doch die kommen jedes Jahr wieder. Ich muss doch hingehen und schauen, woher diese Leute kommen und was sie machen. Und sie sagte, ich hatte Angst, alleine zu gehen. Man hörte allerhand so von Christen, was sie da machen, wenn sie Abendmahl feiern oder sonst irgendwas. Sie nahm ihre 5 Freundinnen mit und so gingen sie zu 6 zu der Gemeinde. Und sie sagte, als ich dort erstmal im Raum stand und diese aufrichtige Freundlichkeit, diese Offenheit, mit der sie mir begegnet haben, dann merkte ich auf einmal, da waren keine Absichten dahinter. Da war eine echte Liebe, echter Wunsch, mir zu helfen. Nach dem Gottesdienst ging sie dann zu den Gemeindeleitung und sagte, dürfen wir jeden Sonntag kommen? Während des Gottesdienstes ging sie in den anderen Raum, wo ihr Sohn in der Kinderstunde war, schaute sich das alles an, fragte, darf mein Sohn jedes Mal zur Kinderstunde kommen? Sie wurde herzlich eingeladen. Heute ist sie Mitglied in dieser Gemeinde, ist ein froher Christ. Aber das Wasserschleppern war nicht einfach. Ich glaube, jeder von uns möchte sehen, so ein Wunder, wie so ein Wasser in Wein verwandelt wird. Jeder möchte gerne sowas erleben, ein Zeuge davon sein, aber nicht jeder möchte Wasser schleppen. Eine unauffällige, schwierige Aufgabe in heißen Palästina, bei der heißen Sonne, staubige Straße, 600 Liter Wasser ist eine Menge. Aber Jesus hat das geboten und sie tun es ganz treu. Nachdem das Wasser angeschleppt ist, dann sagt Jesus zu den Dienern, nun schöpft es ein und gibt es dem Speisemeister. Und ich bewundere diese Diener immer wieder. Die wissen hundertprozentig, dass sie da nur Wasser reingekippt haben. Keiner hat es geschmeckt. Sie nehmen das und bringen es dem Speisemeister. Und ich bin überzeugt, wenn er das trinken würde und das wäre nur Wasser, dann würden diese Diener aber Wasser leben. Man denkt, damals wahrscheinlich waren diese Diener noch Sklaven, dann würden sie wirklich Wasser leben. Aber sie tun das. Die haben dieses Vertrauen zu Jesus. Sie merken, die haben ja nicht mit irgendeinem Rabbi zu tun. Hier ist jemand mehr als ein einfacher Lehrer. Und sie tun das und die bringen es dem Speisemeister. Und der schmeckt das und das ist der beste Wein, den er je geschmeckt hat. Und der arme Bräutigam bekommt noch eine Rüge dafür. Und die Diener lesen wir hier, der Speisemeister wusste nicht, woher das kam. Aber die Diener, die das geschöpft haben, die wussten, woher das kam. Ich bin überzeugt, dass das Leben von diesen Dingern an diesem Moment für immer verändert war. Wir lesen zwar nur von den Jüngern, dass die Jünger glaubten an Jesus, dass er der Sohn Gottes, der Messias war. Aber es ist nicht von ungefähr, dass Johannes von diesen 6 Zeichen, den 6 Wundern, dieses hier als erstes in seinem Evangelium gestellt hat. Die wurden Zeugen von etwas Unglaubliches, etwas Wunderbares, etwas, was nur Gott tun kann. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen Sensation lieben, was Außergewöhnliches zu machen. In Gottesdiensten wird es oft versucht zu inszenieren, wenn ich so sagen darf. Ich möchte es keinem verletzen damit. Dazu sind wir aber auch nicht berufen. Keiner von uns ist dazu berufen, Wasser in Wein zu verwandeln. Aber jeder von uns kann Wasser schöpfen und Wasser schleppen und das tun, was er uns sagt in diesem Moment. Was Jesus damit tun wird, das ist seine Sache. Nicht von ungefähr sagt er zu Maria, meine Zeit ist nicht gekommen. Gottes Zeit in unserer Zeit liegen sehr oft nicht so ganz zusammen. Oft meinen wir, jetzt müsste Gott handeln, jetzt müsste er eingreifen. Aber wir können sicher sein, wenn wir das tun, was er sagt, zu der richtigen Zeit, zu seiner Zeit, wird Jesus handeln. Und wir werden Zeugen sein von dem, was er nur tun kann. Keiner von uns ist berufen, jemanden zu bekehren, aber jeder von uns kann von Jesus weiter sagen. Keiner von uns ist berufen, Wunder zu machen und Kranken zu heilen, aber jeder von uns ist ermutigt, Kranke zu besuchen und für sie zu beten. Ich könnte noch viele, viele Sachen aufreihen hier, was Jesus uns sagt, was gar nicht Außergewöhnliches etwas ist, etwas Unglaubliches, was nicht jeder tun kann. Das sind einfache Sachen. Und wenn wir tun, was er uns sagt, den Rest können wir Jesus überlassen. Zu seiner Zeit wird er das tun, was kein Mensch tun kann. Es begann mit einem Problem und endet, dass Jesus sich verherrlicht. Wir leben in einer Zeit, wo die Probleme gerne analysiert werden, untersucht werden. Man sucht nach dem Ursprung, wo das angehangen hat, wo das liegt. Und das kann man verstehen, weil unser Denken ist von dieser technischen Entwicklung von den letzten 200 Jahren stark geprägt. Und im technischen Denken ist es so, wenn ein Fehler ist in einem Motor, ein Fehler, das sich immer wieder wiederholt, dann muss man finden, wo die Ursache liegt. Leider wird es durch die moderne Psychologie auf die Menschen angewandt. Man sucht nach der Ursache, nach den Schuldigen. Man sucht es und irgendwo findet man auch den Schuldigen. Man konnte bei dieser Hochzeit die Ursache, warum es an Wein mangelte, auch einen Schuldigen finden. Das bin ich überzeugt, das wäre gar nicht so schwer. Entweder hat man da falsch eingekauft, entweder hat man da gespart beim Einkauf, hat man zu viele Gäste eingeladen, weil man ein bisschen angeben wollte, ich weiß nicht. Aber den Schuldigen konnte man ganz leicht finden. Das Interessante ist, im Neuen Testament, Jesus sucht nirgendwo nach dem Schuldigen. Er weiß, dass wir alle schuldig sind. Jesus hilft. Und ich glaube, diese heutige Neigung, immer die Schuld zu suchen und die Schuld auf jemanden zu lagern, tun wir, weil wir nicht helfen können. Jesus kann helfen. Nirgendwo finden wir, immer wieder kommen Kranken zu ihm, Probleme entstehen, Jesus greift ein und hilft. Einmal versuchen die Jünger sogar diese Frage zu klären in Johannes im Kapitel 9, wo sie diesen Blindgeborenen sehen. Und Jesus fragen ihm, er hat gesündigt oder seine Eltern. Und Jesus sagt, dieser Mann ist da, damit Gott sich an ihm verherrlichen kann. Jesus will sich in schwersten Situationen unseres Lebens verherrlichen. Voraussetzung ist, wir tun das, was er sagt. Ich denke an einen Mann, den ich letztes Jahr persönlich kennengelernt habe und sehr beeindruckt bin von seinem Leben und seinem Dienst. Das war in Jakutien, ganz im Norden, Nordosten von Russland. Er heißt Viktor Schilachin. Viktor kam da nach Jakutsk in ein Gefängnis, weil er ein schlimmes Verbrechen verübt hat. Er möchte darüber gar nicht reden, dass es ihm so peinlich ist, sein früheres Leben. Und er sagte, ich war ein bitterer Mensch. Ich hatte das Gefühl, allein gegen die ganze Welt zu leben. Meine einzige Abwechslung im Leben waren Alkohol und Schlägereien. Und als er ins Gefängnis kam, hat 7 Jahre Hochsicherheitsgefängnis bekommen. In den ersten Monaten kamen Christen und haben von Gott, von Jesus, von seinem Werk und von diesem wunderbaren Angebot, das Jesus macht, uns neues Leben zu schenken, Vergebung und einen komplett neuen Anfang im Leben zu machen. Er sagte, ich war überwältigt. Das war einfach zu gut, um Nein zu sagen. Vergebung, seine Liebe annehmen, neues Leben anfangen. Er sagte, ich war der Erste, der nach vorne ging und betete und aufrichtig bat, Jesus, wenn es dich gibt, komm in mein Leben, du veränder es. Und er sagt, er hat es verändert. Er sagt, mein Leben war wirklich komplett verändert. Der ganze Hass, die ganze Abneigung, dass ich gegen Menschen, gegen Mitinsassen hatte, das war alles weg. Auf einmal, ich hatte so eine Freude an der Schrift, an Jesus, an ihn zu bekennen. Ich las das Neue Testament jede freie Minute, die ich hatte. Und ich lebte ein fröhliches Christsein dort im Gefängnis. Er musste ja seine 7 Jahre absitzen. Keiner wird frei, nur weil er Christ wird. Man sagte, aber einige Monate später kam ich in Konflikt mit mir selbst. Ich las, was Jesus von mir erwartet, als seinen Nachfolger. Und ich dachte, das kann ich nicht tun. Das ist zu viel. Jesus, was du von mir erwartest, dass ich meine Feinde lieben soll, dass ich ihnen dienen soll, dass ich das Gute der Gefängnisleitung suchen soll, das ist zu viel. Das ist hier kein Kindergarten, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Jesus, das ist unmöglich, was du von mir erwartest. Und er sagte, das spitzte sich so zu in meinem Leben, dass einmal morgens bei der stillen Zeit bin ich aufgestanden, ich habe die Bibel so fallen lassen auf den Tisch und sagte, Jesus, ich bin am Ende, das geht nicht. Ich kann das nicht, ich gebe es auf. Er sagte, der Geist Gottes wirkte in meinem Leben. Und 2 Monate später bin ich auf die Knie gegangen und da habe ich gesagt, Herr Jesus, auch wenn ich nur 3 Tage überlebe in diesem Gefängnis, ich will diese 3 Tage so leben, wie du das sagst. Ich will so handeln. Ich will handeln nach deinem Wort, egal was die Ergebnisse sein werden. Und er sagte, und dann habe ich erlebt, was Gott tun kann, was kein Mensch tun kann. Die Menschen, die mir vorher gesagt haben, Victor, in dem Moment, wo du nicht aufpasst, lebst du nicht mehr, kamen zu ihm und haben sich mit ihm versöhnt. Einige von denen kamen sogar zum Bibellesen zusammen. Und nächste Zeit ist dort in Jakutsk, nördlich von Jakutsk, im Gefängnis, eine kleine Gemeinde entstanden. Ungefähr so 25, 30 Mann kamen zusammen, weil sie wollten Jesus nachfolgen, dort im Gefängnis. Heute ist Victor Pastor in einer Gemeinde in Jakutsk. Das tun, was Jesus sagt, ist nicht leicht. Meistens ist es nicht einfach. Für meinen Vater damals aufzustehen und zu bekennen, dass er ein Christ ist im Gefängnis, war alles anderes als leicht. Er sagte, Johann, meine Knie waren so weich, ich musste mich am Tisch festhalten, damit ich überhaupt hochkomme. Ich bin kein Held, sagte er. Aber Jesus hat sich zu uns bekannt. Als die Leute 5 Jahre nacheinander zu dieser Frau gingen, die sie so abgewiesen war, war keine einfache Sache. Also ich neige eher dazu, nach ein paar Versuchen wirklich aufzugeben. Oft ist das so, das macht irgendwie menschlich gar keinen Sinn. Was hat dieser Mangel vom Wein mit diesem Wasser in Gefäßen zu tun, das für Reinigung bestimmt ist? Was hat dieser Dreck zu tun, wenn Jesus auf den Boden spuckt und dann das dem Blinden in die Augen schmiert? Kann mir vielleicht jemand aus medizinischer Sicht erklären, wie das funktioniert? Es sei denn, das macht einer, der die ganze Welt geschaffen hat, der das Auge geschaffen hat, der mit seinem Wort das ganze Universum in seine Existenz erhält. Was Jesus von uns verlangt, ist das Vertrauen zu ihm, dass er das Richtige sagt, dass er das Gute sucht von uns. Und ich weiß, jeder von uns, die wir Jesus nachfolgen, es ist unser Wunsch, dass die Menschen Jesus sehen, so wie er wirklich ist. Also ich bin überzeugt, die meisten Jesus lehnen Gott und Jesus ab. Die lehnen nicht wirklich Gott und Jesus ab, sondern die falsche Vorstellung, die sie haben von Jesus. Würden sie Jesus sehen, wie er wirklich ist? Und das werden sie einmal sehen, vor seinem Thron. Leider wird es da keine Änderung mehr möglich sein. Aber würden sie heute sehen, seine Herrlichkeit, die meisten Menschen würden doch wenigstens zum Nachdenken kommen, vor dem sie so leichtfertig sagen, ich habe keine Zeit für solche Sachen. Hier lesen wir, die Menschen taten, was Jesus sagte, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Es war so, als wenn Jesus ein bisschen den ewigen Vorhang angehoben hat und die Menschen so durch den Spalt ein bisschen so auf ihn geschaut haben, wer er wirklich ist. Und das Ergebnis ist natürlich gewaltig. Das Ergebnis ist das, was wir uns alle wünschen. Seine Jünger glaubten an ihn. Und das wünsche ich uns als Missionswerk in unserem Dienst immer wieder, dass wir treu sind zu dem, wozu er uns berufen hat. Treu sind zu seinem Wort. Treu sind, das zu tun, was er uns aufgetragen hat, unabhängig, ob wir die Ergebnisse sofort sehen, ob wir gute Berichte darüber schreiben können, ob wir Wunder berichten können. Das ist alles zweitrangig. Wichtig ist, dass wir tun das, was er sagt. Das wünsche ich euch als Gemeinde, das wünsche ich jedem Einzelnen, der an Jesus glaubt und Jesus nachfolgt. Vertraue ihm. Vertraue seinem Wort. Tu in deiner Situation das, was er sagt. Es ist nicht einfach, wie ich schon einigen Beispielen gezeigt habe, aber er wird sich dazu bekennen, da können wir hundertprozentig sicher sein. Jesus will sich verherrlichen und er wird es tun, wenn wir das tun, was er euch sagt. Möge der Herr euch segnen.